zomaar het beeld was öppis verraad. Mir händ en Frau ausgelesen, die Geschichte bestimmt. Die Geschichte geschrieben hat. Und jetzt lade ich den Thomas ein. Endlich. Wir haben uns schon am 17. März vorbereitet. Da haben wir falsch geschaut. Und Thomas fängt an.
Genau. Voilà. Dine und ich sind letzten Sommer zusammen in der Ferien gewesen, ein paar Tage. Wir arbeiten nicht nur zusammen, wir gehen auch zusammen in die Ferien. Und ihr habt jetzt das Bild natürlich schon ein paar Mal gesehen und darum wisst ihr alle, wo das ist. In einem der schönsten Länder. Voilà, genau. Holland ist gleich gross wie die Schweiz, hat aber doppelt so viele Einwohner und man kann nicht spekulieren, warum das so ist. Es sind sicher nicht nur die fehlenden Berge, sondern weil es einfach dort so schön ist. Und wir sind in Haarlem gewesen, in Haarlem, das ist ganz in der Nähe von Amsterdam. Und dort haben wir dann irgendwie gehört, oder wir haben es schon gewusst natürlich, dass Gorrie ten Boom dort gewohnt hat, 1800, 1900, sowas. Und dann haben wir gefunden, hey, wir gehen ihr Geburtshaus, das Haus einmal anschauen. Das kann man anschauen, es ist ein Museum. Und wir haben gefunden, das ist eine coole Sache, das wollen wir anschauen. Wir sind dort hineingegangen. Und aus ihrem Leben wollen wir euch heute Morgen ein bisschen etwas erzählen von dieser Familie, von ihrer Person. Da sehen wir die Familie. Gorrie ten Boom war die jüngste gewesen. Da sehen wir sie, das ist sie. Sie hat drei Geschwister, ihre Eltern, der Kaspar und Cornelia. Und das ist Nolli, Betsy und der Willem. Also vier Kinder. Gorrie ten Boom ist 1892 in Haarlem geboren. Und ihr Vater hat ein Uhrenmachergeschäft gehabt. Und Gott hat auf die Familie schon am Vater von Kaspar ten Boom eine Bestimmung aufs Leben gelegt. Die haben eine Berufung gehabt, sich für das Volk Israel einzusetzen. Sie haben regelmäßige Gebetskreise gehabt, wo sie für den Frieden von Jerusalem und den Frieden für Israel gebetet haben. Gorrie ten Boom hat auch eine Ausbildung gemacht als Uhrenmacherin in der Schweiz, wo dann sonst. Und sie war dann die erste Uhrenmacherin in Holland, die dann im Geschäft von ihrem Vater mitgeholfen hat, Uhren zu reparieren und Uhren zu verkaufen. Gorrie ten Boom hat eine ganz tiefe Freundschaft mit dem Gott gepflegt. Sie hat ihm im Jetzt gelebt, sagt sie selber. Sie hat immer wieder mit dem Gott geredet. Und sie hat gesagt, immer wieder bin ich an Situationen hergekommen, wo ich nicht gewusst habe, wie ich eine Uhr flicken muss. Ich habe es einfach nicht gewusst. Und dazumal hat es noch nicht so viele Arbeitskollegen gegeben, die sie können sagen, schau, ich habe da so eine Taschenuhr, kannst du mir geschwind zeigen, wie ich die flicken muss. Und Gott hat mit ihr immer wieder geredet in Träumen und hat ihr gesagt, so musst du die Uhr flicken. Sie ist aufgestanden, mitten in der Nacht, hat die Uhr geflickt. In kurzer Zeit. Und hat so einfach gemerkt, wow, der Gott ist einfach so ein krasser, liebender, fürsorglicher, übernatürlicher Gott. Er zeigt mir, wie ich die Uhr flicken muss. Das ist einfach ein Zeugnis von ihr. Und wo Gorrie dann 48 war, ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und die deutschen Truppen sind dann ziemlich einmal in Holland einmarschiert. Und dann ist die Hilfe, der Ruf, die Bestimmung, die Berufung über dieser Familie sehr konkret geworden, sich für das jüdische Volk einzusetzen. Sie haben angefangen, jüdische Menschen in ihrem Haus aufzunehmen, haben sie angefangen zu verstecken, aber sie haben natürlich Hilfe gebraucht. Und wie in vielen Ländern in dieser Zeit hat es dort auch ein Netzwerk gegeben, so eine Untergrundorganisation, und die haben einander geholfen. Und Gorrie hat Kontakt gehabt mit verschiedenen Leuten und eines Tages hat sie einen Architekt kennengelernt. Und wie sich dann später herausgestellt hat, ist das einer der bekanntesten Architekten in ganz Europa. Und der hat sie dann einmal an einem Tag besucht, wo der Krieg schon ausgebrochen ist, und hat ihnen helfen, wie sie in ihrem Haus die Juden können verstecken können, sodass sie nicht gefunden werden. Und ich möchte euch das vorlesen, einen kleinen Abschnitt aus einem Buch, wie sie das erzählt, Die Leute in dieser Untergrundorganisation, die haben alles mitgeheissen. Jeder hat es mitgeheissen, so dass man einfach die Leute nicht können schnappen konnte. Darum hat der Mann, der Architekt, der hat auch Herr Smith geheissen. Und der ist in das Haus gekommen und hat das Haus angeschaut, ist von zunderst bis zoberst durchgelaufen. Und ich lese euch da einen kurzen Abschnitt. Welches Wort? Schließlich betrat er oben am Ende der Treppe mein Zimmer. Also Gori redet da von sich. Und rief glücklich, das ist das Richtige. Ihr Versteck muss so hoch wie möglich liegen, fuhr er eifrig fort. Das gibt ihnen die beste Möglichkeit, es zu erreichen, während unten alles durchsucht wird. Er lehnte sich aus dem Fenster, reckte seinen dünnen Hals und der kleine Faunbart deutete hierhin und dorthin. Aber das ist mein Schlafzimmer. Herr Smith achtete gar nicht darauf. Er maß bereits, rückte den schweren, wackeligen alten Kleiderschrank überraschend behende von der Wand ab und mein Bett in die Mitte des Zimmers. So wird die falsche Wand verlaufen. Freudig erregt holte er einen Bleistift heraus und zog von der Rückwand eine 90 cm lange Linie über den Fußboden. Dann stand er auf und betrachtete sie missmutig. Größer wage ich den Raum nicht zu machen, sagte er. Er reicht aber für ein Feldbett aus. Oh ja, bequem. Ich versuchte zu protestieren, aber Herr Smith hatte meine Existenz völlig vergessen. In den nächsten Tagen gingen er und seine Arbeiter im Haus beständig ein und aus. Sie klopften nie an. Bei jedem Besuch trug jeder Mann etwas hinein. Werkzeuge in einer zusammengefalteten Zeitung, ein paar Ziegelsteine in einer Aktentasche. Holz! Rief er, als ich zu fragen wagte, ob eine Holzwand nicht leichter zu errichten wäre. Holz klingt hohl! Sie werden es gleich hören. Nein, nein! Ziegelsteine sind das einzig Mögliche für falsche Wände. Nachdem die Wand errichtet war, kamen die Gipser, der Tischler und schließlich der Anstreicher. Ich nehme noch Maler. Sechs Tage nach Baubeginn rief Herr Smith Vater, Betsy und mich zur Besichtigung. Wir standen in der Tür und staunten Bauklötze. Der Geruch frischer Farbe war überall. Aber in diesem Raum war bestimmt nichts neu gestrichen. Alle vier Wände waren so schmutzig und fleckig wie alle alten Räume in Harlem, dort, wo man noch mit Kohlen heizt. Der alte Sims zog sich ohne Unterbrechung um die Decke. Hier und dort blätterte die Farbe ab. Offenbar hatte in 150 Jahren niemand daran gerührt. Alte Wasserflecken bedeckten die Hinterwand. Eine Wand, von der sogar ich, die ich ein halbes Jahrhundert in diesem Zimmer gelebt hatte, kaum glauben konnte, dass es nicht die ursprüngliche war, sondern dass man sie 75 cm von der wirklichen entfernt gezogen hatte. Eingebaute Bücherregale zogen sich an dieser falschen Wand entlang. Alte schiefe Bretter, deren blasiges Holz mit der gleichen Wasserflecken bedeckt war wie die Wand dahinter. In der linken Ecke hinter, unter dem untersten Brett, befand sich ein 50 cm hohes und breites Panel, das man hochziehen konnte. Herr Smith bückte sich und zog es hoch. Jetzt zeigen wir euch geschwind das Fötteli. Da seht ihr das Panel, wo man hochziehen konnte. Und dann konnten die Leute dort durchräuchen und hindurch, wo das Loch ist, da, ups. Dort war der Raum, wo die Leute sich verstecken konnten. Und dort sind sie durchgekrochen. Auf Händen und Knien krochen Betsy und ich in den schmalen Raum dahinter. Aber als wir erst einmal darin waren, konnten wir aufstehen, uns hinsetzen oder uns sogar abwechselnd auf der einzigen Matratze ausstrecken. Ein verborgener Ventilator führte raffiniert in die wirkliche Wand, sodass Luft von außen eindringen konnte. Sorgen Sie dafür, dass dort immer ein Krug voll Wasser steht, sagte Herr Smith, der hinter uns hineinkroch. Erneuern Sie das Wasser einmal die Woche. Schiffszwieback und Vitamine halten ewig. Jedes Mal, wenn jemand im Haus ist, der hier nicht hingehört, muss alles, was er besitzt, außer den Kleidern,
die er auf dem Leib trägt, hier aufbewahrt werden. Wir knieten uns nieder und krochen hintereinander in mein Schlafzimmer zurück. Und nun ziehen Sie wieder in dieses Zimmer ein, sagt er zu mir. Alles muss genauso sein wie zuvor. Mit seiner Faust schlug er an die Wand über den Bücherregalen. Die Gestapo könnte ein Jahr lang suchen, sagt er. Sie wird das nie finden.
In dieser Zeit sind Lebensmittel natürlich zu wenig gewesen und die sind rationiert worden. Und sie haben natürlich die auch müssen verstecken, weil sonst, wenn die weer het Kolor kommt, da liegt dann so ein big Lebensmittelkarte, sagt, von wem sind denn die? Und sie haben gute Beziehungen gehabt zu das Netzwerk und haben dann mehr Karten bekommen und die haben sie dann auch versteckt. Genau, das ist bei den Stecken drauf, dort ein Holroom und dort haben sie die Karte versteckt. Und das ist leider auch der Grund gewesen, warum sie aufgeflogen worden sind. Aufgeflogen sind, sie haben das entdeckt. Am 28. Februar in 1944, das 4 Jahre nach Anfang vom Krieg, ist die Familie Ten Boom festgenommen worden. Und da sehen wir einen Ausschnitt von einem Filmstückchen.
Wir sind in dem Wohnzimmer gewesen, wo die Familie sich täglich getroffen hat, zum Gebet und zum Essen. Und das ist so eine spezielle Atmosphäre gewesen. Also die Frau, die das uns erklärt hat, wir sind nachher das ganze Haus gelaufen. Und wir sind sicher etwa 40 Minuten in diesem Zimmer gesessen. Und ich weiss noch, ich habe zuerst meinen Rucksack angehabt, bin mit dem Rucksack auf den Stuhl gesessen und dann dachte ich, ja, ich ziehe den mal ab, ist nicht so bequem. Aber ich konnte den 40 Minuten nicht abziehen, weil da war so eine besondere Atmosphäre gewesen. Die Frau hat das so lebendig übergebracht, die ganze Situation in diesem Haus, in dieser Familie, wie die Leute einfach betreut haben mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe. Das ist wirklich ganz krass gewesen. Also, das hat uns wirklich gefesselt. Also, wer immer mal in Holland, in Haarlem ist, ich denke, das Haus von der Corrie ten Boom ist wahrscheinlich noch interessanter als Anne Frank Haus. Und, niemand will das Haus von der Corrie ten Boom sehen. Wir sind, 5 Minuten vor der nächsten Führung dort angekommen und haben einfach rein können. Und beim Anne Frank muss man, glaube ich, 6 Monate vorher reservieren und hat mit Glück dann ein Billett.
Spannend ist auch gewesen, wir haben eine holländische Führung gehabt, wir sind nur 6 Leute gewesen, und der englische Führung sind die Schlangen gestanden. Corrie ten Boom ist in Ausland viel bekannter als in Holland selber. So sind sie dann auf Den Haag im Gefängnis. Und das Motto von Caspar ten Boom war immer, das Beste kommt noch. Und das sieht sich so das ganze Leben von Corrie ten Boom und ihrer Familie, der Ausblick nach der Ewigkeit. Was auch noch ganz speziell war, ist für die Familie ten Boom und speziell von ihrem Vater. Sie haben sehr viel Mitleid mit den Gefangenen, die so viel Leid haben müssen tragen. Aber der Caspar, der Vater, hat immer wieder gesagt, ihm tun die Deutschen so leid. Weil sie Gottes Augapfel antastet. Er hat gesehen, den Blick, den Gott hat und die Liebe für Israel. Und der Vater von Corrie ten Boom, der Caspar, ist dann eigentlich nach 10 Tagen in Den Haag, ist schon krank geworden, ist dann ins Spital gebracht worden. Da haben sie gar kein Bett mehr gehabt und ist einfach im Korridor dann nach 10 Tagen gestorben. Corrie und ihre Schwester Betsy sind dann nach 4 Monaten im Gefängnis Den Haag, sind sie weitergezogen in ein Konzentrationslager in Deutschland, Ravensburg. Und da, Ravensbrück, ich sage es immer falsch, da heißt schon hier schon Ravensbrück. Ravensbrück. Was dort zien sie innen, dan werden sie überall mit die Visitation, dass sie gar nicht können innenschmuggeln. Und door Gottes Wunder hat die Corrie kunnen durchlaufen und die hat een Bibel dabei gehad. So, die hat een Bibel kunnen mitnehmen in dem Lager. Und das Spannende ist eigentlich, das Lager, da könnt ihr so vorstellen, das sehen wir auch in den Film kurz, die Baracken, die sind grusig, die haben so Strohmatten und da sind überall Flöhe. Und der Cory ist völlig entsetzt gewesen. Und der Betsy hat sie immer wieder ermutigt, ich im Glauben, und hat immer zu der Cory gesagt, wir müssen danken für alles. Sogar für die Flöhe. Und das ist tatsächlich so gewesen. Sie haben darum auch Bibelstunden können halten, weil die Wärter gar nicht in den Baracken gekommen sind. Auch die Frauen sind natürlich bewahrt vor Übergriff von den Männern, weil die Männer denken, dass die Flöhe, die hier, die sind ein bisschen ansteckend. Die Frauen haben immer um 3:30 müssen aufstehen, weil sie um 4:30 haben müssen im Hof parat stehen. Und die Stunde, wo es dunkel war, haben sie dürfen rumlaufen. Und das ist für sie die schönste Zeit vom Tag. Und warum? Dann haben sie Zeit gehabt mit Gott zu reden. Und das ist für sie der Himmel in der Hölle. Müssen wir mal überlegen, was das bedeutet. Und was auch noch war, ist, die Frauen, so Frauen aufeinander, das merkt man schon, wenn man nur mit Frauen zusammen schafft, und da geht es darum, manchmal zum Ellenbögeln. Dort in die Baracken ist es nicht anders gewesen. Sie haben Hunger gehabt, sie haben zu wenig Schlafplätze gehabt, und das ist immer gehässiger geworden. Und das ist wirklich, die Hass ist so aufgekommen. Und dann hat der Cory verzweifelt zum Betsy gesagt, das kann doch nicht sein, wir lernen hier noch hassen. Und wir wollen doch eigentlich lernen, dass wir lieben können. Dass Gott uns liebt und dass wir die Liebe weitergeben dürfen. Und dann haben sie die Bibelstunden angefangen, mit dem einen der Bibel. Und dort sind sehr viele Frauen zum Glauben gekommen und die Atmosphäre hat sich verändert. Und da werden wir jetzt in einem zweiten Stück sehen vom Filmausschnitt, wie sie da die Bibelstunde gehalten haben. Cory natürlich auch ihre Mühe gehabt, oder? Ist nicht so, in der Situation, dass man alles so kann schlucken. Man hat da wahrscheinlich zu kämpfen, um die Liebe von Gott und Verständnis von Gott für die Situationen können zu leben. Und der Betsy ist da eigentlich ein Vorbild und eine Unterstützung von Cory gewesen. Und der Betsy hat eine Vision gehabt. Das ist noch ganz spannend. Das ist auch ein von den Themen, warum wir das Thema aufgegriffen haben. Gott redet ganz konkret. Und Gott hat der Betsy einen Traum gegeben, eine Vision gegeben, dass sie das Jahr frei wird. Und er hat der Betsy ein Haus gezeigt, wo sie nach dem Krieg KZ-geschädigte Menschen aufnehmen sollten. Um von Gottes Liebe zu erzählen und von Gottes Vergebung. Und sie hat gesagt, wir müssen alle Menschen erzählen, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht hineinreicht. Und die Menschen werden dieses Glauben, weil wir es selber erfahren haben. Und sie hat das Haus gesehen, ein in Holland und das andere in Deutschland. Finde ich auch noch krass, oder? Gott wird konkret werden. Und so konkret, 2 Tage später, stirbt Betsy. Und 4 Tage später wird der Cory Führer geholt. Sie muss sich melden. Und sie hat einen Stempel bekommen, sie ist frei. Und sie ist dann mit 52 entlassen worden und zurück auf Holland. Sie hat sich herausgestellt, dass das ein Fehler gewesen ist. Die haben die Zahlen gedrückt. Alle, die 25 waren, sind frei klar geworden. Und das Krasse ist, noch ihre Jahrgang, die 52 gewesen sind einige Tage später alle ermordet worden. Aber Gott hat so ein krasses Plan gehabt mit Cory, dass er das so in den Weg geleitet hat, dass sie frei geworden ist. Fragen bleiben offen, warum die anderen nicht? Habe ich auch keine Antwort. Gott hat einen Plan mit ihr und das Spannende ist, Betsy hat recht bekommen. Sie sind frei geworden das Jahr. Silvester ist Corrie unterwegs gsi auf Holland. Und Betsy ist frei, sie ist in die himmlische Heimat, hat dürfen heim zu ihrem Vater. Corrie hat ist mit 53 hat sie ihren Dienst angefangen. Und ist 33 Jahre lang in 60 verschiedenen Ländern hat sie ihr Zeugnis können geben. Wenn ihr schnell rechnet, ist sie bis 86 unterwegs gsi. Und hat das erzählt. Sie hat das erzählt irgendwo in Veranstaltung. Und dann ist eine Frau so berührt gsi von ihrer Geschichte. Und hat gesagt, los, ich habe ein Haus in der Nähe von Haarlem, kannst du es haben? Und so hat sie innerhalb von 6 Monaten ihr erstes Haus gehabt, wo sie Leute betreut hat, die so zum KZ gekommen sind, dass sie Liebe können vergeben. Und nachher das Haus in Deutschland haben sie auch bekommen.
Und so ist Gori durch ganz Europa gereist, hat erzählt von ihren Erlebnissen, die sie gemacht hat in dem KZ. Und 2 Jahre später hat sie in München in einer Kirche gepredigt. Und wo die Predigt fertig war, ist ein Mann auf sie zugekommen. Und ich lese den Abschnitt aus ihrem Buch gerade vor. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im KZ gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Und den Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnerte mich an die Scham, an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt haben. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Wärter gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen über Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragt, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor dem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte mit meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im KZ elend verhungert. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen aber ihre Sünden nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperliche Schäden sie hatten. Die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invalide. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meine Arme entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen.
Vergebung hat sie erlebt und sie hat auch immer mehr in sie in ihre Bestimmung gekommen. Ihre Bestimmung ist wirklich sie Menschen zu helfen. Das hat sie so mit behinderten Kind, hat sie geholfen, Sonntagsschule gehen und anders geholfen. Und der Corrie ist wirklich ein Liebesbrief Gottes gewesen. In Haarlem haben sie die Kinder geholfen, haben die Juden geholfen. In KZ, mitten im Hass, Gewalt und Demütigung, haben sie Liebe und Hoffnung verbreitet. Aber wie wir auch gesehen haben im Film, es ist natürlich schon auch ein Kampf gewesen, in dem hineinzuleben. Und der Feind regiert in so einem Lager und das Hass wird nochmal aufgepeitscht. Und da ist es so wichtig, sich immer wieder zu entscheiden. Nehme ich Gottes Liebe an oder laufe ich mit in dem Hass, Groll und Anklage? Und da ist der Betsy dann immer vorangegangen in Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel, damit wir nicht bitter werden. Und sie hat das dürfen erleben, dass sie sagt, Gott ist mit mir. Er leidet mit mir. Er trägt auch die Lasten. Und er gibt Kraft zum Leben und zum Lieben. Und das ist die Stunde am Morgen für sie so eine wichtige Zeit gewesen, zum Auftanken, zum frisches Wasser zu trinken. Weil sie wollten weitergehen, aber im Tag ist so viel passiert, dass da das frische Wasser ist trüb geworden. Und das ist immer wieder die Entscheidung, frisches Wasser zu trinken, damit wir auch frisches Wasser weitergehen können. Und der Film über ihr Leben heisst auch Zuflucht. Zuflucht, die sie gesucht hat bei Gott. Und die Zuflucht, die andere bei ihnen hatten, damit auch sie etwas von Gottes Liebe können weitergeben. Und das ist ihre Bestimmung gewesen. Jeder von uns hat eine andere Bestimmung. Aber jeder muss dafür kämpfen, dass es einem nicht abhanden kommt. Dass man immer das frische Wasser trinkt, damit es frisch bleibt. Nichts Schlimmeres als abgestandenes Wasser. Auch noch ein Argument, was mir auch noch wichtig scheint. Niemand ist zu alt für eine Berufung. Maria Brean, ein gutes Vorbild. Corrie ten Boom, ein gutes Vorbild. Wie jünger man anfängt, wie länger man die Zeit hat, in seine Berufung zu laufen. Aber verpassen wir unsere Berufung nicht. Wenn der Corrie einen Vortrag gehalten hat, dann hat sie immer etwas dabei gehabt. Und das finde ich so stark. Das finde ich so stark. Kannst du das Bild schon mal zeigen? Wir haben das im Echt gesehen im Museum. Sie hat immer gesagt, jetzt sehen Sie schon beide Bilder, aber wenn man erst nur mal das rechte Bild sieht, das sind das so Knöpfe. Sachen im Leben, wo man merkt, wieso, warum? Kann doch einfacher. Wieso muss man da wieder mal etwas abschneiden? Wieso muss man da wieder neu anfangen? Es gibt doch im Leben so Momente, wo man nur Fragen hat und keine Antworten. Und sie sagt dann immer, wenn mir dann die Decken umkehrt und wir schauen von der unteren Seite, Gott schaut von oben ab. Und es ist die Spannung zu wissen, Gott macht keinen Fehler. Ist Glaube freigesetzt, um mit all die Knoten, all die Fragen sitzen bleiben, in Vertrauen zu wissen, Gott weiß, was er tut. Und dort ist in Englisch übersetzt, ich habe es hier in Deutsch. Und obschon die Fäden meines Lebens oftmal verknotet erscheinen, weiß ich doch durch meinen Glauben, dass auf der anderen Seite der Stickerei eine Krone steht. Im Wissen, in schwierigen Situationen, Gott hat einen Plan und Vertrauen mit ihm. Und wir haben das können bestellen, sie haben es sogar auf Deutsch geschickt, das ist auf Deutsch, Das ist nachher beim Abendmahl, darf jeder einen mitnehmen, so ein Buch zeigen, damit ihr euch an dem könnt erinnern, wenn die Knoten mal fest sind und die Knoten nur Fragen geben, dass Gott eine Antwort weiß. Und wenn man es nicht hier auf Erde überkommt, jedenfalls im Himmel dürfen die die Krone beobachten, was Gott mit eurem Leben vorhat und gemacht hat. Habe ich etwas vergessen? Okay. Das ist, wo sie selber an die Stickerei am Nähen ist und sie immer unterwegs ist mit dem.
Der Irene und mir sind während der Vorbereitungen 4 Punkte wichtig geworden, wo wir glauben, Gott wird die auch uns aufzeigen, wird die uns in unser Herz hineinpflanzen. Und die 4 Punkte wollen wir zum Schluss miteinander anschauen. Wir werden nachher am Schluss eine Zeit haben, wo wir das auf der Folie sehen und wo jeder für sich kann überlegen, was willst du, Vater, mir heute Morgen sagen von diesen 4 Punkten? Willst du mir alle 4 Punkte in mein Herz hineinlegen? Oder gibt es einen von denen, wo du sagst, hey, ich glaube, das will ich dir heute Morgen in mein Herz hineinlegen? Der erste Punkt war, Gori hat aus einer lebendigen Beziehung gelebt zum Vater. Also sie hat ihm jetzt gelebt. Sie hat täglich frisches Wasser können schöpfen aus dieser Beziehung. Der Römer sagt, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt, oder? Aber sie hat nicht gelesen und hat dann irgendwann einmal das gehört, sondern sie hat täglich in dieser Beziehung mit ihrem Vater gelebt und hat täglich aus dem Leben, aus dieser Beziehung mit Gott können das frische Wasser schöpfen. Also sie hat im Jetzt, im Heute gelebt. Ihre innere Haltung ist nicht durch äußere Umstände diktiert worden. Also die Freude, die sie gehabt hat an ihrem Vater, ist nie durch äußere Umstände, die in Ravensbrück zum Beispiel geherrscht haben, diktiert worden. Obwohl sie zu kämpfen hatten, obwohl sie manchmal auch der Hass führen gekommen ist. Der Paulus sagt im Jakobus 1,2, dass wir uns sollen freuen an den Anfechtungen. Aber was er uns damit sagen will, ist nicht, dass wir Freude sollen haben an den Anfechtungen, sondern dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist und dass äußere Umstände, die Anfechtungen, unser Leben nicht diktieren und beeinflussen, sondern unsere Freude an unserem Herrn, das ist das Grösste in unserem Leben. Und die Umstände dürfen unser Leben nicht diktieren. Gott hat für das Leben von der Gori, für die ganze Familie eine Bestimmung gehabt, einen berufigen Plan. Und der hat sich durch ihr ganzes Leben durchgezogen. Der ist wie in ihrem Herz eingemeißelt gewesen und dem Plan ist sie gefolgt. Und Gott hat auch eine Bestimmung, eine Berufung für unser Leben. Ich weiss noch, wo wir mit dem Hans-Rudi Kohler mal vor irgendwie knapp 20 Jahren irgendwo in Amerika unterwegs waren, fragt er uns in unserem Büsschen, was ist denn eigentlich eure Vision fürs Leben? Und ich habe so gedacht, Vision? Ich habe gerade gewusst, wie man Vision schreibt, aber irgendwie Vision für mein Leben. Pff. Für unsere Ehe hat er auch noch gefragt. Und ich denke, das haben wir nie mehr vergessen, oder? Das ist uns geblieben. Was ist meine Vision für mein Leben? Für meine Ehe, für mein Geschäft, was auch immer. Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Ich denke, da ist eben niemand zu alt, um sich immer wieder zu fragen, was ist meine Vision für mein Leben? Herr, was hast du vor mit mir? Es ist immer wichtig, wenn man sich das fragt. Vergebung, Versöhnung. Gori hat das gelebt. Sie hat Vergebung gelebt. Sie hat Versöhnung gelebt. Sie ist auf Menschen zugegangen worden, wo sie gedacht hat, das wollte ich gar nicht. Und Gott hat das ihr geschenkt, dass sie Vergebung, Versöhnung kann wirklich ausleben. Und das wird unser Vater in unserem Leben auch immer wieder, jeden Tag. Ich denke, es gibt immer wieder Situationen, wo wir mit Leuten einfach ja nicht so ganz im Reinen sind. Und die 4 Punkte, wenn wir euch jetzt ein paar Minuten Zeit geben, Markus lässt uns ein bisschen Hintergrundmusik laufen, macht euch Gedanken, fragt Vater, was willst du mir jetzt, heute Morgen aufzeigen? Lebe ich im Jetzt? Überkomme ich täglich frisches Wasser? Wird meine innere Haltung nicht durch äußere Umstände, durch meinen Alltag diktiert? Kenne ich meine Bestimmung, meine Berufung? Kenne ich deinen Plan für mein Leben? Und lebe ich Vergebung, Versöhnung immer wieder, wenn etwas passiert, wo mich in eine Bitterkeit hineinführen will? Hat die keine Chance und erlebe ich, bin ich sofort jemand, der sagt, hey, ich vergebe, ich gehe auf die Person zu und ich vergebe und ich versöhne mich mit dieser Person.